Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe HörerInnen von Cobains Erben. Wir freuen uns heute, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem munteren Plausch von Gofi und Jay.
Ja, munterer Plausch.
Ja, ja. Wenn wir uns darüber unterhalten werden, ob es eine gute Sache ist, Öl auf Gemälde zu werfen oder Kartoffelbrei und Erbsensuppe oder solche
Tomaten,
Dinge.
Tomatensuppe war es, glaube ich.
Tomatensuppe war es?
Ich glaube Tomatensuppe. Aber hoch im Kurs stand auch das Festkleben am Bilderrahmen.
Ach, das machen die auch. Das habe ich
das
noch.
Haben die auch gemacht. Ja,
okay.
Ja, all diese Dinge.
Wir dachten, das wäre irgendwie vielleicht mal spannend. Ist ja ein bisschen, hat ja, also man könnte das quasi fast als Aktionskunst verkaufen, wenn man so möchte. Als politische Aktionskunst.
Das finde ich einen total spannenden Gedanken.
Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Oder man könnte es als komplett quasi randalierende Kunstzerstörer nennen. In jedem Fall hat es auf jeden Fall was mit unserem Grundthema Kunst zu tun.
Ja.
Und deswegen haben wir uns gedacht, so aktuell wie wir immer sind, wollen wir mal über die freundlichen Damen und Herren von der letzten Generation sprechen, die mit ihren Aktionen zurzeit eine Menge Aufsehen und auch, also ich meine, ich habe mir auf Twitter mal so ein bisschen angeguckt, was die da so für Kommentare kriegen.
Ja.
Also manche Leute sind nicht so weit von der Lynchung entfernt, habe ich das Gefühl. Also
richtig empört.
Ja, also aber hallo, also richtige Empörung schlägt einem da entgegen.
Ja,
also das soll heute passieren, aber Gofi, vielleicht greife ich ja schon viel zu weit voraus. Ich wollte die Leute nur erstmal heiß machen.
Ja, das ist ja auch richtig so. Also das hoffe ich ja auch, dass alle sehr heiß sind jetzt.
Ja, genau, weil es ja gerade auch so kalt ist. Also
du hast ja schon eine Decke übergeworfen.
Ich habe mir eine Decke übergeworfen, weil das Zimmer hier, also ich meine, wir haben die Heizung ja inzwischen an, aber trotzdem, wir heizen nicht so dolle. Also,
wir heizen auch nicht so dolle, ja.
Wir haben hier,
ich habe sogar ehrlich gesagt hier im Büro, wo ich hier gerade sitze, die Heizung ausgemacht.
Richtig aus?
Ich bin das auch gar nicht mehr so gewohnt, so warm, wenn ich ehrlich bin. Ich habe immer so einen heißen Kopf hier gehabt und habe gedacht, was ist denn hier so warm? Und dann habe ich geguckt, ach guck, die steht ja auf 5. Da habe ich die aber mal ganz schnell ausgemacht hier.
Ja, aber damit sind wir ja quasi auch schon wieder quasi beim Thema.
Absolut. Absolut.
Also wie wir es drehen und wenden, deswegen trotzdem vielleicht nochmal die Frage, Gofi, haben wir haben doch was Schönes anzusagen.
Wir haben was Schönes anzusagen.
Was das echt möchte Schönes ich, anzusagen.
Muss ich unbedingt loswerden. Genau, wir werden beim nächsten Mal in 14 Tagen werden wir mit dem Maler, mit dem Marburger Maler Rainer Later sprechen. Rainer Later ist ein Ölmaler, der wunderschöne Porträts schon gemalt hat und mittlerweile sich mehr so auf Gruppen spezialisiert hat. Es sind wunderschöne, wirklich großformatige, tolle Bilder. Und ich habe den einfach mal gefragt, ob er nicht Lust hat, zu uns zu kommen, zu Cobains Erben. Wir haben uns auf einen Tee verabredet und er hat mir sein Atelier gezeigt. Ich habe die Bilder im Original gesehen und so weiter. Das ist also ganz großartig und er hat total Bock, mal zu uns zu kommen und mit uns über Kunst und Malerei und seine Arbeit und so zu sprechen. Das wird in 14 Tagen der Fall sein. Und wir haben uns dazu was wirklich Schönes ausgedacht, nämlich wir werden das verbinden mit einer Online-Ausstellung seiner Bilder. Das haben wir schon mal gemacht bei der Lilly Gebhardt,
genau,
als die bei uns zu Gast war. Da haben wir ihre Gemälde in so einem virtuellen Ausstellungsraum gezeigt, den ihr dann angucken konntet, wenn ihr das wolltet. Da geht man dann mit dem Computer oder mit dem Smartphone hin und kann richtig sich so durch den Raum navigieren und die Bilder sehen, als würden sie an der Wand hängen, also im richtigen Größenformat und so weiter.
Ja. Und sag mal, wird die Vernissage schon, also oder werden die Bilder schon sichtbar sein zum Erscheinen des Talks?
Ja, also genau, das ist der Plan. Wenn der Talk rauskommt, werde ich die Bilder schon gehängt haben, heißt das, glaube ich, ne?
Gepinnt.
Und das heißt, ab der ersten Minute, wo ihr den Talk hören könnt, könnt ihr euch auch die Bilder anschauen. Das findet ihr dann über unsere Webseite cobainserben.de. Da gibt es die Seite Galerie Ad Hoc, so heißt unsere Online-Galerie. Da könnt ihr die Ausstellung sehen. Aber wir werden dann am Mittwoch nach diesem Montag, das ist der 14. Dezember, da feiern wir auch eine schöne Online-Vernissage. Da wird der Rainer nochmal mit mir gemeinsam hier vor der Kamera sitzen. Und ich werde den Link euch schicken oder irgendwo online stellen, sodass ihr das findet. Und dann könnt ihr dazukommen, wenn ihr möchtet, in einen großen Zoom-Call mit Rainer und mir. Vielleicht ist Jay dabei, genau. Der muss das noch rausfinden, ob er Zeit hat. Und der Rainer wird ein bisschen nochmal was zu seinen Bildern sagen. Und ihr könnt, während ihr dem Gespräch lauscht, euch selbst nochmal durch den Raum bewegen, die Bilder einzeln anschauen. Und ihr könnt natürlich auch den Rainer Later Fragen stellen, wenn ihr das möchtet. Genau. Das wird am 14. Dezember um 20 Uhr sein. Den Link schicken wir euch dann nochmal.
Ja, sehr cool.
Das wird ganz toll.
Ja, ich finde das super. Ich finde das schön. Das
ist so der, ja, ist so, weißt du, das ist so der Jahresabschluss irgendwie, weil Genau. Dann kommt ja Weihnachten und dann ist irgendwie Ende, over, dann warten wir alle auf das neue Jahr. Das ist so ein krönender Abschluss irgendwie.
Ja, und das Schöne ist auch, ich finde das irgendwie schön, wenn wir nicht nur über Kunst reden, sondern dann auch sozusagen, also sowas dann auch ab und zu mal ausstellen. Ne? Also,
ja,
genau. Das ist irgendwie, finde ich super. Ich finde das eine ganz, ganz schöne Idee.
Ja, also das ist aber, glaube ich, die einzige Ansage, die ich habe für heute.
Ja. Ich habe, glaube ich, auch nichts. Ach, doch, vielleicht könnte man sagen, der letzte Talk von Hossa Talk in diesem Jahr. Da haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Gofi Müller.
Oh! Das bin ja ich.
Das bist ja du.
Benjamin Blümchen.
Ja. Oh, Benjamin. Alter Benjamin. Ich dachte, deswegen sage ich das hier mal.
Nett.
Weil du ja da bist quasi. Wir werden den als kleines Weihnachtsgeschenk veröffentlichen wir den Talk, den wir auf dem Freakstock mit dem Marco und ich mit dem Gofi aufgenommen haben.
Oh, sozusagen, das war cool.
Der letzte Hossa-Talk, der dann quasi nach der großen Abschiedsorgie noch stattgefunden hat, wo Gofi quasi und wo wir zumindest einen nicht geringen Teil über Kunst gesprochen haben.
Das stimmt, weil da sind wir nachgefragt worden.
Ja. Deswegen passt das hier.
Das war nicht meine Schuld, sondern wir wurden danach gefragt.
Richtig.
Und da haben wir uns da richtig Zeit für genommen.
Ja, das war der Auftrag vom Freakstock. Also wir haben da wirklich eine halbe Stunde über das Thema Kunst gesprochen und dann über die Fragen aus dem Publikum und so. Und das ist und ich habe das ganz, ganz schön in Erinnerung. Also einfach nur mal, falls es hier HörerInnen gibt, die uns quasi, die mir verloren gegangen sind, an Cobains Erben. Der letzte Talk bei Hossa Talk könnte euch interessieren, weil euer alter Freund Gofi zumindest hörbar ist. So.
Das hat Spaß gemacht, das weiß ich noch.
Ja, das war wirklich schön. Und das ist dann sozusagen zum Jahresende dann der absolute Abschluss. also dann, wenn du dann irgendwann noch mal zu Hossa Talk kommst, Gofi, dann quasi richtig als Gast.
Ja.
Ne?
Genau, also wirklich Gast, ja, genau.
Genau, aber bis dahin ist das dann sozusagen die letzte Ausfahrt, Gofi.
Ja, Mann,
jo.
Also wir sind jetzt also im Thema, die letzte Generation klebt sich fest.
Ja.
Und sind nicht nur an Straßen oder an Dinosaurierknochen, wie ich das vorhin noch gelesen habe, sondern auch an Kunstwerken.
Ja. Ja.
Wie findest du das eigentlich?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ich bin ja keiner von denen, die. Also, fangen wir mal anders an. Also, ich verstehe schon, dass sich Leute empören, dass sie sich auf der Straße festkleben und eben gerade auch Kunstwerke anscheinend beschädigen. Das ist ja noch die Frage, ob sie das wirklich tun. Also ich kann da schon Empörung verstehen und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich gerade das mit den Kunstwerken so hilfreich finde für das, was sie tun wollen. Auf der anderen Seite teile ich ihr Anliegen. Und teile das Anliegen und finde es irgendwie auch nicht so. Irgendwie denke ich, ja, eine Gesellschaft muss das auch mal aushalten, dass Leute ein bisschen lautstärker, also jetzt nicht mit Gewalt im Sinne von, dass irgendwer verdroschen wird oder so, das geht natürlich gar nicht, aber durch irgendwelche besonderen Aktionen deutlich macht, dass, ich meine, die heißen nicht umsonst letzte Generation, dass die Klimakrise wirklich, dass das drängt und dass da was getan werden muss. So, also, und jetzt kann man sagen, ja, aber muss man das so machen und so, und darüber wollen wir ja auch ein bisschen reden. Ich bin mir da noch nicht so ganz, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich darüber denke. Irgendwie teile ich das, dass Leute, oder irgendwie finde ich es auch gut, dass Leute für ihre Überzeugung sich was trauen. So, mal so gesagt.
Ja.
Genau. Ob das ein adäquates Mittel ist, mal gucken, wo wir da im Talk hinkommen. Ich bin selbst gespannt, auch wie du das siehst. So, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Genau. Vielleicht, wenn ich deren Anliegen nicht teilen würde, würde ich sagen, was Arschlöcher oder so. Nee, das würde ich wahrscheinlich auch nicht sagen, weil ich es, wie gesagt, eigentlich immer ganz gut finde, wenn Leute sich was trauen für das, was sie bewegt. So. Und genau, wie groß der Schaden ist, darüber kann man dann natürlich auch ja man diskutieren, aber es geht auf jeden Fall um einen großen Schaden, auf den sie aufmerksam machen wollen. Und zumindest sollte man im Blick haben, dass es ja nicht einfach nur um Randale geht. So.
Ja. Ja, also ich muss sagen, dass es mich gar nicht schockiert hat, als ich das die Meldung gelesen habe, sondern mehr so ein bisschen amüsiert hat. Also, wobei das echt so unreflektiert so, ne? Ja. So mehr so, ich hab so ein bisschen geschmunzelt oder gekichert oder so, weil ich das irgendwie, ich fand die Aggressivität irgendwie sympathisch, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich so herrlich krawallig, damit konnte ich irgendwie gut klarkommen, so sagen wir mal formsprachlich.
Ja.
Konnte ich damit irgendwie klarkommen und dachte auch, ja, möglicherweise haben sie inhaltlich irgendwie auch recht. Es ist natürlich, dann habe ich mir die Reaktion weiter beobachtet. Ich habe das immer auch auf Twitter verfolgt, in den Meldungen verfolgt und so weiter und habe dann überlegt, ob das Mittel wirklich sinnvoll ist oder nicht. Da war ich mir dann nicht mehr so ganz sicher, ob sie ihrem Anliegen nutzen oder schaden.
Ja, genau.
Natürlich hat es mich schon irgendwie beruhigt, dass die meisten oder eigentlich, glaube ich, alle Kunstwerke bisher nicht Schaden genommen haben.
Ja.
Manche Bilderrahmen, an die sie sich festgeklebt haben und von denen sie dann natürlich wieder losgelöst werden mussten, die waren ein bisschen teurer als andere. Andere Rahmen waren gar nicht so teuer, die waren vielleicht gerade erst neu, ne, oder eben die Suppen und die Kartoffelbreie und so und das Öl in Wien auf dem Kind,
genau.
Die sind eigentlich immer nur auf die Scheibe getroffen, also alle Bilder waren mit Glas geschützt und dann haben auch da die Kunstwerke eigentlich keinen Schaden genommen.
Ja.
So, und dann habe ich mich gefragt, warum dann eigentlich die große Empörung? Also, und da habe ich halt allmählich das Gefühl, das ist so eine Art Sakrileg, was die begehen, was ihnen nicht verziehen wird. Ne?
Ja.
Also ich habe vorhin, als du versucht hast, mit mir zu reden im Zoom-Raum, als ich dich nicht gehört habe, habe ich gerade eine Meldung gelesen von der Tagesschau zum Beispiel. Die stammt vom 13. November. Und da ist die Reaktion des Bundesjustizministers Marco Buschmann zum Beispiel zu lesen.
Ja.
Der hat nämlich der Bild am Sonntag gesagt, in einer offenen Gesellschaft dürfe jeder für sein Anliegen werben, Dinge kritisieren und demonstrieren. Das sei nicht nur rechtlich geboten, sondern mache eine vielfältige Gesellschaft aus. Und dann kommt halt das Aber, ne?
Ja.
Das Aber, das immer sagt, alles, was ich bisher gesagt habe, ist Bullshit. Aber das Bewerfen von Kunst mit Lebensmitteln habe damit wenig zu tun. Und jetzt Zitat Buschmann: Wer unsere Kulturschätze angreift und gefährdet, überschreitet eine rote Linie. Und das finde ich doch eine interessante Aussage. Also,
ja.
Welche rote Linie mag das wohl sein, die er da...
Ja, ich meine, zumal die ja eben, wenn sie die jetzt wirklich beschädigen würden, ne? Sondern es ist ja quasi eine Art Pseudo-Beschädigung.
Bisher jedenfalls.
Ja, genau.
Also die MuseumsdirektorInnen, die befürchten natürlich, dass irgendwann doch mal ein echt teures Werk zu Schaden kommt. Ja. Aber
ja, genau. Und dass die Gefahr besteht natürlich auch. Aber bisher könnte man sagen, es ist ein Publicity-Stunt. So, eigentlich.
Genau.
Weil zumindest nichts Gravierendes Schaden genommen hat und zumindest Publicity kriegen sie.
Auf jeden Fall.
Nicht immer nur freundliche. Nee. Wie gesagt, wenn ich hier die Twitter-Kommentare lese, da das ist nicht weit vom Lünchen entfernt. Also da richtige Empörung. So. Und gut, ich meine, und da ist dann eben auch die Frage, wenn der Herr Buschmann das dann so framed, als würden sie die tatsächlich zerstören. Ja, das ist dann schon irgendwie ein bisschen, finde ich auch dann überzogen. Also finde ich nicht, also wenn dann tatsächlich mal eins richtig doll zerstört wird, dann ist es natürlich, dann ist es eine echt, eine teure Angelegenheit und so wie bei jeder Sachbeschädigung, keine Ahnung, muss man dann rechtlich dagegen vorgehen. Ist ja klar so. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass man sagen kann, Sachbeschädigung ist erlaubt oder darf sein.
Genau.
Und sie machen ja nur eine potenzielle Sachbeschädigung oder tun so, als würden sie eine Sachbeschädigung machen, machen es dann aber gar nicht sozusagen. Mhm. Also weil sie zumindest bisher darauf achten, dass die Kunstwerke nicht kaputt gehen. Ich frage mich eher viel eher, ob das zu ihrem Thema passt. Also sich auf der
Straße. Das ist eine sehr spannende Frage.
Genau. Also sich auf der Straße festzukleben, hat ja irgendwie was mit dem CO2-Ausstoß zu tun, darauf aufmerksam zu machen. Also da ist die Aktion sozusagen in der Nähe dessen, was man kritisiert. So. Mhm. Mhm. Bei Kunstwerken, die man mit Kartoffelbrei beschmeißt, ich weiß nicht, wo da die Nähe zur Klimakrise ist.
Da würde ich gleich gerne drauf zurückkommen. Ich würde gerne nur noch mal eine andere Stimme kurz vorlesen. Nämlich die Frage, wie reagieren eigentlich Museumsdirektoren zum Beispiel? Ne? Ja. Und da fand ich ganz interessant, wie Alexander Klar, der Leiter der Hamburger Kunsthalle, darauf reagiert hat. Das ist allerdings auch schon wieder im August gewesen. Vielleicht sind, ich weiß nicht, ob da schon Kartoffelbrei und Tomatensauce und Öl in Arbeit waren. Bisher ging es, glaube ich, da eher ums Kleben. Aber Alexander Klar zum Beispiel hat gesagt, er habe seinen Aufsichten gesagt, dass sie das hinnehmen mögen. Sein Museum sei ein offenes Haus. Meine Sympathie ist mit den Aktivisten und als Museumsmensch kann ich nur sagen, dass wir gehalten sind, unsere Werke zu schützen. Diese sehen wir nicht in schlimmer Gefahr, weil das ein sehr zivilisierter Protest ist, der viel Öffentlichkeit bekommt. Mhm. Das ist die Aussage von Alexander Klar. Und dann habe ich aber noch eine Aussage gelesen von der Direktorin vom Museum in Dresden. Die habe ich jetzt gerade leider nicht mehr, aber die sagte, ja, sie kann das Anliegen der Protestierenden zwar wirklich verstehen und das Thema sei für sie auch auf einer ganz hohen, so von ganz hoher Wichtigkeit, aber sie macht sich halt Sorgen um die Kunstwerke. So.
Ja, ja.
Genau.
Ich meine, zum Thema, was das damit zu tun haben könnte, also ich fand das ganz interessant, die bei dieser Aktion in Wien, wo sie eben ein Kunstwerk mit Öl bespritzt haben. Mhm. Vielleicht könnte man das gerade mal einspielen. Da gibt es ja so eine kleine politische Rede, bis der junge Herr dann irgendwie aus dem Raum geführt wird. Und da versucht er, einen Zusammenhang herzustellen, sozusagen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Kann ich das mal hier so, anmachen?
Warte mal. Ist eine hervorragende Idee, ja.
Warte mal, es dauert ein... Muss dann schneiden.
Wir kennen das Problem seit 50 Jahren. Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt.
Stopp die fossile Zerstörung.
Stopp die fossile Zerstörung. Wir rasen in eine Klimahölle. Seit 50 Jahren kennen wir das Problem. Die Emissionen sind so hoch wie noch nie. Warum stoppen wir das nicht endlich? Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen. Hitzewellen, Dürren, die Landwirtschaft wird nicht mehr funktionieren. Die Leute werden sich die Köpfe einschlagen, weil sie nichts zum Essen haben. Wir müssen jetzt handeln.
Wir müssen jetzt handeln. Firmen wie die OMV sponsern diese Ausstellung beispielsweise. Sie wollen sich eine reine Weste waschen mit solchen Förderungen, genau wie die Tabakindustrie damals. Hinter mir ist das Bild Tod und Leben.
So, genau. Ja. Bis dahin. Also ich hoffe, man konnte das hören. Hier wird dann gesagt, irgendwelche Firmen sponsern diese Ausstellung.
Ja, in diesem Fall war es die OMV, das ist die österreichische Gasölförderbumsfirma, genau.
Genau, und deswegen, also da wird dann sozusagen die Verbindung hergestellt, warum man sozusagen das Kunstwerk so tut, als ob man es beschädigt.
Genau, worauf der Museumsdirektor des Leopold-Museums natürlich empört reagiert hat und gesagt hat, also selbstverständlich werden sie auch weiterhin das Sponsoring von OMV in Anspruch nehmen, denn sonst, man müsste sich mal vorstellen, könnte sich es gar nicht mehr leisten, dass zum Beispiel Schulklassen das Museum besuchen könnten. Das würde immerhin von der OMV gefeatured, bezahlt werden. Ne? Aber die beiden sind natürlich der Ansicht, dass es Greenwashing quasi oder Artwashing oder keine Ahnung, wie man das nennt.
Artwashing ist ein schönes Wort. Das gefällt mir. Das hast du gerade erfunden, oder?
Ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe.
Artwashing ist schön irgendwie. Ja. Man macht Artwashing. Ich finde ja sozusagen ich finde, das eine müsste dem anderen ja gar nicht widersprechen.
Ich finde, das verstehe ich nicht.
Also ich meine sozusagen, dass das Museum das Geld von so einem Konzern nimmt, um da irgendwie Schulklassen billiger reinzulassen, um das möglich zu machen. Und gleichzeitig sozusagen Aktivisten darauf hinweisen, hey, die sind aber auch mit an der Klimakrise schuld. Also sprich, wenn dann sozusagen diese Firmen, also das Problem ist ja nicht das Sponsoring, sondern das Problem ist, dass die Firmen sozusagen nicht genug gegen die Klimakrise tun, sozusagen. Also es wird nicht gesagt oder man könnte denken, dass sie sagen, es darf kein Sponsoring von dieser Firma geben. Aber die eigentliche Botschaft ist ja eigentlich, liebe Firma, super, dass ihr sponsert, aber jetzt tut mal endlich was gegen den Klimawandel. Das ist eigentlich viel wichtiger.
Ja, und der Vorwurf ist natürlich, ihr spielt euch hier als große Wohltäter auf, genau, und seid in Wirklichkeit die Schuldigen daran, wenn unsere Zivilisation untergeht. Genau.
Genau.
Was den Bezug zu den Kunstwerken angeht, hat eine Aktivistin in Dresden gesagt, das war glaube ich auch im August, als die sich da festgeklebt haben, wir steuern auf eine Zeit zu, in der, wenn sich die Welt so verändert, wie wir das gerade sehen können, sowieso viele Kunstwerke dann zerstört werden. Und auch durch die sich anschließenden Kriege um Nahrung und Wasser und so werden noch viel mehr Kunstwerke zerstört werden, als unser bisschen Festkleben an irgendwelchen Rahmen. Also die versuchen sozusagen so eine Verhältnismäßigkeit.
Also nach dem Motto, tut man nicht so, als ob ihr alle die Kunst so liebt. Wenn ihr die Kunst so liebt, müsst ihr was gegen den Klimawandel tun, sonst haben wir bald keine Kunst mehr.
Genau, also, das ist das Argument. Genau.
Also eine sehr apokalyptische Botschaft natürlich.
Total, ja natürlich, ja klar.
Auf die Kunst bezogen sozusagen.
Ja.
Ja gut, und das kann ich natürlich auch verstehen, wobei man das natürlich auf alles anwenden kann. Also die könnten sich dann auch, keine Ahnung, vor einer Grundschule festkleben und sagen, wenn die Apokalypse kommt, gibt es auch keine Schulen mehr. Weißt du, also ich meine, man kann das quasi auf alles anwenden.
Oder an Fußballstadien.
Ja.
Oder ja, hast du recht. Aber es wäre wahrscheinlich, also klar, die Leute sind auch genervt, wenn sich die Leute an der Straße festkleben. Und dann gab es diesen Fall mit der gestorbenen Fahrradfahrerin, die von einem Betonmischer überfahren worden ist und wo dann die Rettungskräfte nicht durchkamen wegen des Staus, der sich gebildet hat. Es hat sich aber herausgestellt, eine Untersuchung hat ergeben, dass nicht die Klimaaktivisten, die letzte Generation, daran schuld waren, dass der Frau nicht mehr geholfen werden konnte, sondern erstens gab es keine Rettungsgasse, die ja. Autofahrer haben keine Rettungsgasse gebildet und ich glaube, das Problem war, dass die Rettungskräfte sowieso zu spät gekommen wären. Also man hätte, es war die Frage, ob man einen Spezialkran herbeischafft, der in der Lage ist, den Betonmischer hochzuheben, um die Frau rauszuholen. Und die Notärztin vor Ort hat dann ohnehin entschieden, das bringt gar nichts, das würde der Frau mehr schaden als nützen. Ja. Also die ganze Sache war komplizierter, aber die meisten Leute, die sehr empört waren, haben natürlich gesagt, die Aktivisten sind schuld. Ihr genau. seid daran schuld, dass diese Frau gestorben ist.
Genau. Und man muss natürlich an der Stelle, also ich finde, da kann man jetzt ja mal grundsätzlich über Sinn und Unsinn von solchen Aktionen reden, bevor wir dann wieder zur Kunst kommen, weil zumindest ist es ja nicht deren einziges Steckenpferd oder das Hauptsteckenpferd von ihnen ist ja eben tatsächlich, sich auf dem Boden festzukleben, wo man ja eben noch die Nähe zum Thema sehr deutlich finden kann. Und zumindest muss man sagen, nach allem, wie ich mich informiert habe, ist das quasi vom Demonstrationsrecht gedeckt. Also das ist keine strafbare Handlung. Also sozusagen strafbar wäre es dann, wenn es Nötigung wird. Und die Nötigung ist, nur weil sich jemand auf irgendeiner Straße festlebt, ist nicht ist nicht aus der Aktion herauszuholen. Also zumindest argumentieren so einige Juristen, auch bekannte Juristen und so. Also sprich, und man muss natürlich sagen, die Gefahr, dass, keine Ahnung, irgendein Krankenwagen in einem Notfall nicht durchkommt, besteht bei jeder Demonstration.
Das stimmt.
Ja. Also wenn Leute auf der Straße laufen, kann auch, und es sind, keine Ahnung, 20.000 Menschen, also bei jeder Demonstration besteht das. Und das Demonstrationsrecht ist ist auch ein heiliges Recht in Deutschland, dass man seine Meinung sagen darf und sich versammeln darf, frei versammeln darf und seine Meinung ausdrücken darf. Das finde ich, sollte man bei all dem Missmut, den ja Menschen haben, wenn sie sich äußern zu solchen Aktionen, sollte man nicht vergessen, finde ich, weil da schon auch was dran ist, dass das jetzt, die ketten ja nicht irgendwelche Krankenwagen fest oder so, weißt du?
Ja, ja, ja. Also. Und wo du es gerade sagst, worauf sich die Empörung richtet, ich habe neulich gelesen, ein Tweet, da hat jemand geschrieben, haben Sie ja nicht mitbekommen, dass Hunderte von Kunstwerken mit Öl übergossen worden sind? Ja, das war im Sommer 21, glaube ich, und das waren Anhänger von Attila Hildmann. Das waren Querdenker-Demos.
Aha.
Die haben also gegen was anderes demonstriert, wahrscheinlich dagegen, dass unter dem Pergamon-Altar die Kinder geschlachtet werden oder ich keine Ahnung, wogegen die demonstriert haben. Aber das hat witzigerweise nicht so einen großen Aufschrei gegeben, als Kunstwerke beschädigt worden sind oder angegriffen worden sind, wie jetzt bei der letzten Generation.
Ach, das ist ja interessant. Also letztes Jahr war das erst.
Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich meine, das war Sommer 21, wenn ich mich richtig erinnere.
Aha.
20 oder 21. Es gab jedenfalls, wir erinnern uns kaum daran. Weil
ich höre das heute zum ersten Mal, ehrlich gesagt.
Ich erinnere mich, dass es so eine Nachricht war, die durch die Gegend flatterte und nahm die flüchtig zur Kenntnis. Ja, genau. Und als der schrieb, habt ihr mitbekommen, dass Hunderte von Kunstwerken mit Öl, habe ich natürlich gedacht, nicht schon wieder, scheiße, Mann. Ja, das waren aber dann Querdenker. Bei denen war das nicht so problematisch wie bei der letzten Generation.
Ja, warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich?
Warum eigentlich?
Oder? Weil die letzte Generation eigentlich auf unseren Lebensstil abzielt, ne?
Ja.
Oder? Also
ja, wahrscheinlich.
Die Forderung ist, ändert euer Leben. Das ist ja ein richtiger Bußaufruf. Ich habe im Vorfeld dieser Folge darüber nachgedacht, ob wir es schaffen, die religiösen Vokabeln zu umschiffen. Und ich glaube, ich glaube, es geht nicht.
Naja, es ist ja ein, ist ja ein apokalyptische Endzeit-Rede sozusagen.
Ich finde,
Rede,
das
sozusagen.
Hat also, was Religions-, ja. Ich sag jetzt mal was ganz Böses, was Religionsphänomenologisches.
Ja.
Das hat, ich meine, wir haben hier Leute, die vor dem Untergang der menschlichen Zivilisation Angst haben, und zwar, ich glaube, zu Recht.
Ja.
Das ist eine echte apokalyptische Dimension. Und diese Leute machen eben solche, ich meine, du hast es ja gerade vorgespielt.
Ja.
Das war eine politische Rede, Schrägstrich Bußpredigt, meiner Ansicht nach.
Ja, genau, genau.
Also im religiösen Kontext würde das ehrlich hundertprozentig funktionieren. Es müsste halt nur noch dabei sein, kehrt um zu Gott oder irgendwie sowas.
Genau.
Und tut endlich Buße.
Das Ende ist nah,
das Ende
kehrt
ist nah.
Um. So, ja.
Strukturell ist das wirklich vollkommen analog.
Genau.
Und ich finde das hochinteressant. Ich bin kein bisschen polemisch gerade. Ich finde das total interessant. Und nehmen das ganz interessiert zur Kenntnis. Und deshalb finde ich eben auch die Angriffe auf die Kunst so bezeichnend, weil es sich ja irgendwie, also warum reagieren jetzt alle so angepisst, gerade auch bei der Kunst? Also bei den Straßen sind sie genervt, ne? Hm. Oh, ich komme zu spät. Okay, aber bei der Kunst sind sie richtig angepisst. Einer hat auf Twitter geschrieben, mich amüsiert das zunehmende Biedermeier-Getue über die Protestaktion der Klimaschützer sehr. Für Menschen, die seit Jahrzehnten kein Museum mehr von innen gesehen haben, bricht eine Welt zusammen. Es ist fantastisch. Hat Hunter Domsen geschrieben auf Twitter. Ja. Und es ist ja wirklich ein bisschen so, diese Leute, die sich sehr ärgern, haben diese Bilder wahrscheinlich noch nie in ihrem ganzen Leben wirklich mal gesehen, ne?
Ja.
Ich ja auch nicht.
Ja.
Die hängen irgendwo.
Ja.
Und irgendwie gehören die sozusagen zu unserer kulturellen Identität möglicherweise.
Ja.
Und dass die jetzt angegriffen werden, das empfinden ganz viele Leute, die mit Kunst normalerweise nichts am Hut haben, scheinbar als ein Angriff auf ihre kulturelle Identität. So stelle ich mir das vor.
Ja, und sag mal, dabei fällt mir ein, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen zu weit gespielt, aber könnte es auch sein, also ich meine, man hat ja bei religiösen Erweckungs- und Endzeitbewegungen hast du ja ganz oft das Phänomen, dass auch Kunst zerstört wird. Platten werden verbrannt, Bücher
Stimmt.
werden verbrannt.
Ja.
Und zwar dann, um zu sagen, das ist verdorben und das ist wir sind auf dem Weg in den Abgrund wegen solcher Verderbnis und so weiter.
Mhm.
So, also da ist diesen Kontext, aber das wird eben auch gemacht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend, dass in der säkularen Version einer Apokalypse-Predigt sozusagen nun auch an ein Kulturgut gegangen wird. Oder zumindest, also wie gesagt, die machen es ja nicht wirklich kaputt. Also das ist, finde ich, immer noch.
Aber sie greifen es an.
Ja,
sie greifen es an.
Und sie spielen mit dieser Symbolik. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst machen oder ob das quasi nahe liegt, dass man sagt, ja, wir sind Apokalyptiker, also her mit den Büchern.
Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das bewusst
machst. Mach doch mal den Grill an, was?
Aber im religiösen Kontext ist es ja so, dass die Kunstwerke, die angegriffen werden, die sind entweder Dinge, die dich von der Wahrheit wegführen, oder
aus der Sicht des Bücherverbrenners, ne?
Genau, ja, des Ikonoklasten heißt das doch, oder? Ist das
heißt das
Ikonoklasten?
So?
Die Bilderstürmer.
Ja. Ah, ja.
Also entweder führt es dich weg von der Wahrheit in die Irre, oder aber es verhindert, dass du dich mit der Wahrheit beschäftigst. Also so habe ich zum Beispiel auch in meiner religiösen Jugend Bücher gelesen gegen das Computerspielen. Also ich weiß auch ein Buch von Michael Brown, der gesagt hat, auch so ein scharfer Feger, scharfer religiöser Feger. Also was verschwendet ihr so viel Zeit mit diesen Computerspielen? Ihr könntet stattdessen beten.
Oder Seelen retten.
Oder Seelen retten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, eine ähnliche Argumentationsstruktur. Ja. Genau. Ihr tut hier so, als wäre alles in Ordnung. Ihr feiert hier irgendwie hohe Kunst. Warum Stimmt. kümmert ihr euch nicht mehr darum, dass diese Welt überhaupt erhalten bleibt?
Genau.
Ohne die das alles ja sowieso nichts ist. Ne?
Genau.
Und das finde ich, das ist eine Form von säkularer Prophetie in einer säkularen Gesellschaft.
Ja. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich auch gerade ganz bewusst gesagt, die in der säkularen Form der Apokalyptik
ja.
sozusagen,
ja.
ist ja auch ein wahrscheinlich relativ neues Phänomen, oder? Also ich meine...
ich kenne es bisher nicht. Also.
Also bis vor 100 Jahren oder so war doch Apokalyptik immer religiös, oder? Also,
kann sein.
Es kommt nur jetzt sagt die Wissenschaft plötzlich... wenn wir nicht aufpassen, geht es uns allen an den Kragen.
Ja.
Also sprich, das religiöse, die religiöse Botschaft von das Ende ist nah, kehrt um, hat plötzlich einen messbaren, in der Welt messbaren Widerhall. Also der
das
ist
stimmt.
nicht nur über die Verkündigung da, weil man irgendwelche religiösen Schriften deutet oder irgendwelche Weltgeschehnisse deutet als den Antichristen oder bla bla bla, irgendwie so ein Kram, mhm. sondern es wird ganz säkular, es kommt auf den Tisch, es ist messbar. Und damit sind auch völlig unreligiöse Menschen plötzlich an dem Punkt, dass sie sagen, what the fuck? Wir können doch nicht einfach die Welt untergehen lassen. Wir müssen was dagegen tun.
Es hat ähnliche Aktionen gegeben in Zeiten des Kalten Krieges. Also ich habe ein Interview gehört mit einem Historiker, der gefragt ja. wurde, hat es sowas schon mal gegeben oder ist das ein völlig neues Phänomen? Er hat gesagt, nein, das ist überhaupt kein neues Phänomen, sondern es hat all die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder sehr, sehr krasse Protestformen gegeben, bis hin zur Selbstverbrennung von Menschen.
Ja, ja stimmt.
Also genau. Zum Beispiel, genau. glaube ich, als die Pershings stationiert worden sind, die Atomraketen und die Weltmächte sich atomar aufgerüstet haben oder so, gab es ja viele Protestbewegungen und so. Da gab es eben auch solche Selbstverletzungen, Selbstverbrennungen und so von Leuten.
Ja, genau.
Schon irgendwie auch, genau, es ist politische Aktion, es ist Aktionskunst, könnte man sagen,
ja,
Performance. Ne?
Habe ich ja vorhin, genau.
Genau, und also das schillert so, das schillert so hin und her im politischen und religiösen, gesellschaftlichen Raum, finde ich, all diese Aktionen. Die ja. haben irgendwie eine Gemeinsamkeit, finde ich.
Ja, ja, total. Also und deswegen finde ich es zumindest auch irgendwie spannend, dass diese, also dass der religiöse Habitus da quasi gar nicht zu übersehen ist.
Mhm.
Auch wenn er säkular ist. Also mhm. auch wenn er quasi unreligiös ist. Aber dass die Form, die man aus der Geschichte kennt, quasi übertragen wird.
Ich fand deshalb deine Frage, ist das eigentlich selber wieder eine Kunstform, total spannend. Also
ja.
Vielleicht ist das ja auch irgendwie der gemeinsame Nenner. Ich meine, weißt du, das erinnert ja schon auch irgendwie an alttestamentliche Propheten oder so. Also die sich da irgendwelche genau. Ochsenjoche auf die Schultern legen oder ihr Gesäß entblößen und dann da jahrelang rumlaufen oder irgendwie auf Kuhscheiße ihr Brot backen
genau.
oder all diese Stimmt. Dinge, die sich die Bärte ja. halb abrasieren. Also diese Aktion kennt man ja aus dem Alten Testament. Und die Performances von Marina Abramović zum Beispiel, die ja auch überhaupt gar nicht religiös sind, sind auch ganz ähnlich, wo sie dann irgendwie, keine Ahnung, Leuten sich stundenlang regungslos also gegenübersetzt und sich anschauen lässt, bis die in Tränen ausbrechen oder sich ein Pentagramm in den Bauch ritzt mit der Rasierklinge und sich dann auf dem Eisblock legt, damit das dann wieder anfängt zu bluten und so weiter und so fort, sind ähnliche Sachen. Die haben jetzt nicht so eine politische oder religiöse Message in dem ja, Sinne.
Genau.
Also diese Performances werden nicht benutzt, um eine Botschaft an den Mann zu bringen. Aber irgendwie ist das von der reinen Handlung, vom Performativen, ist das irgendwie alles ziemlich ähnlich, finde ich.
Ja, 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 ja.
Das, hast du also vollkommen recht. So ein bisschen in der Kunst bündelt sich das so. Oder in der Kunst kann man das ja. so ein bisschen bündeln, finde ich.
Ja, ja, ist ja auch ein bisschen, keine Ahnung, wenn du denkst an, wie heißt das, Zentrum für politische Schönheit.
Oh ja, ja, genau, das Zentrum für politische Schönheit, ja, genau.
Die haben doch auch immer wieder, als sie diese die haben doch immer wieder so sehr spektakuläre und auch provokante Aktionen gemacht. Wie war das da zur Flüchtlingskrise? Das, da sind doch auch die Leute schier ausgerastet, als sie da irgendwelche, war das nicht so, dass sie irgendwelche Gräber verpflanzt haben oder sowas?
Ja, kann, ja, stimmt. Haben sie
irgendwie,
ja.
Oder keine Ahnung, als sie dieses, als sie das, das Gedenkmal an den Holocaust dem Höcke vor die Tür gestellt haben, genau. So dass der das jeden Tag sehen muss.
Einmal haben sie, glaube ich, behauptet, sie würden in Berlin jetzt jeden Tag Asylanten irgendwelchen wilden Raubtieren zum Fraß vorwerfen oder so.
Ja, genau.
Oder war das Schlingensief? Ich weiß gar nicht, Schlingensief hat auch ähnliche Aktionen gemacht.
Ja gut, stimmt, genau. Genau, Schlingensief hat, der wollte doch, dass irgendwie alle Arbeitslosen in irgendeinen See springen, damit irgendeine Konferenz absäuft.
In den Wannsee,
oder sowas, ne?
Genau. Damit der Wasserpegel steigt, damit dem Kohl da irgendwie da alles überflutet wird.
Genau, das hat dann leider nicht funktioniert.
Ja, aber so ein genügend. Paar mitgemacht.
So ein paar, ja, genau.
So ein paar haben ein bisschen im See geschwommen. Ja, es ist alles ziemlich ähnlich.
Ja,
weil es ist nicht wirklich neu.
Nee, das stimmt. Das ist nicht neu. Und wenn man das sozusagen als Aktionskunst versteht, ist es so gar nicht neu. Und wenn du sozusagen dann das bisschen radikale Element dann nimmst, geht es dann unter Umständen, wobei ich das eben nicht vergleichen will, aber wenn sich dann Politik oder Protest radikalisiert, das hat man natürlich auch in den 70ern mit irgendwelchen Kaufhausbränden oder so, die RAF gemacht hat. Oder eben jetzt natürlich die Rechten, die irgendwelche Imbissbuden angezündet haben und so. Also in dem Fall, dann wird aber halt wirklich zerstört und dann geht es plötzlich tatsächlich um Leben und so. Aber ich meine nur, das ist ja irgendwie so eine Zwischenposition. Weißt du, hier wird jetzt so getan, als ob ein Kunstwerk zerstört wird. Deswegen, das wäre für mich eben tatsächlich auch noch ein Unterschied. Wird das zerstört oder nicht? Also gibt es hier echte Sachbeschädigung? Und dann würde ich sagen, ist das ein Fall für den Staatsanwalt? Klar. Mhm. Damit muss man dann auch als Aktionist rechnen, dass wenn man was kaputt macht, dass das nicht einfach hingenommen wird, so edel das Motiv auch sein mag. Aber solange es nicht zerstört wird, da würde ich dann immer noch sagen, ja, okay, das ist dieser schmale Grat zwischen Protest und aufmerksam machen und eben in unserer Zeit, wo ja jeder brüllt, halt etwas lauter zu brüllen, damit man die Botschaft hört. So.
Okay. Aber was wäre, wenn wirklich mal ein Kunstwerk zu Schaden käme? Also ein Van Gogh, den es nur einmal auf der Welt gibt, der geht kaputt, weil die Tomatensuppe irgendwie hinter das Glas kommt.
Ja, das wäre natürlich fatal und ganz schade für das Kunstwerk. Auf der anderen Seite, meine Güte, verstehst du, wie heißt die Kathedrale in Paris, die abgebrannt ist? Ja, der Notre Dame, genau. Ja. Dass ich auf den Namen nicht komme, ist schon echt peinlich. Aber ne, ich meine, solche Dinge passieren, dass Dinge kaputt gehen.
Ja.
Wie gesagt, wenn das jemand mutwillig macht, dann muss er in Kauf nehmen, dass wenn er tatsächliche Sachbeschädigung tut, ja, dass das ein Fall für, also, dass man das nicht einfach machen darf.
So. Also, klar, genau. Jetzt ist die Frage, das eine, finde ich, ist der Sachschaden. Meinetwegen auch der wahnsinnig hohe Sachschaden. Sagen wir mal, das Bild ist mehrere Millionen Euro wert und das geht kaputt. Ja. Und dann ist ein Sachschaden im Wert von mehreren Millionen Euro entstanden. Ne? Aber ich glaube, das, worüber sich so viele Leute aufregen, ist gar nicht unbedingt, dass da etwas sehr, sehr Teures kaputt gemacht wird. Also nicht irgendwie eine Oligarchenjacht oder sowas oder ein Hochhaus, ne? Sondern dieser einzigartige kulturelle Wert, der für was steht, dass man es wagt, das anzugreifen.
Ja.
Und es auch nur zu riskieren, das zu gefährden. So.
Ja.
Das scheint ganz viele Leute total zu empören. Und die Frage ist, die ich mir stelle, warum? Welche Verbindung haben diese Leute zu diesem Bild eigentlich?
Na gut, nicht zu dem Bild an sich. Du hast das ja vorhin auch ein bisschen auf die Metaebene schon gehoben. Also wenn ich jetzt dran denke, als der IS irgendwelche alten Kathedralen gesprengt hat, wo du wirklich sagst, meine Güte, das sind wirklich historische und auch kulturgeschichtliche Denkmäler, die hier, und dann hängen da auch noch religiöse Gefühle dran. Aber nehmen wir mal die religiösen Gefühle raus. Ja. Also warum muss man das machen? Kann man nicht irgendwie, wenn man schon so blöd ist und der IS ist, dann irgendwie halt ein Klebeband drumherum machen und sagen, hier geht keiner mehr rein oder so? Mhm. Also warum muss man das zerstören?
Ja.
So,
ja.
Ne?
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, in abgeschwächter Form, das ist ja jetzt sozusagen nicht gleich irgendwie eine Kirche, die abgefackelt wird, aber das ist ein ähnliches, und ich weiß, als ich das damals von dem IS so mitbekommen habe, das hat mich auch empört. Da habe ich auch gedacht, also warum muss man das machen? Also selbst wenn du das als die Verdorbenheit in Person empfindest, warum muss man das zerstören? Das ist doch arm.
Ja, es ging mir auch so. Ja.
Ne?
Das ging mir auch so, ja.
Also wie armselig muss man im Geist sein, um das mutwillig kaputt zu machen? So.
Genau.
Und, ja. Und genauso schrecklich fände ich das, wenn irgendwelche Fundamentalisten den Pergamon-Altar in Flammen aufgehen lassen oder so. Ne? Mhm. Da würde ich auch sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ihr könnt ja auch 100-mal denken, dass da Dämonen Polka drauf tanzen, aber das macht man nicht. Also man Und das Ding hat einen kulturellen Wert. Also
ja, genau.
Ganz
worin
egal,
besteht
ob da
der?
Dämonen,
was, naja, ist das, was ist das? Ich finde das super spannend. Und ich bin kein bisschen polemisch. Also
ja.
Mich interessiert, was ist das für ein kultureller Wert, der uns irgendwie dann ja doch ganz schön wertvoll ist. Also, weißt du,
ja.
es berührt einen unangenehm. Obwohl man mit all diesen Dingen ja eigentlich kaum Berührungspunkte hat, aber das ist ein Angriff auf ein Selbstverständnis, das ist ein Angriff auf ein kulturelles Selbstverständnis, was ja scheinbar irgendwie doch ganz schön wichtig ist, obwohl es einem normalerweise fast nie selbst bewusst ist, offensichtlich.
Ja. Ja, ich meine, ist es nicht so, dass man irgendwie sagt, also jetzt meinetwegen bei sowas wie einer alten Kirche oder wie so einem Pergamon-Altar, aber eben auch bei einem Kunstwerk, selbst wenn das jünger ist, dass man irgendwie sagt, naja, das ist Teil der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, so, das sollte erhalten bleiben, damit wir uns A, mit unserer Geschichte beschäftigen können und B, auch ein Stück weit, sind ja alle solche Werke auch ein bisschen eine Art Spiegel. Also eine Kirche und ein Pergamonaltar und ein Kunstwerk haben ja auch was von einem Spiegel. Also die haben in irgendeiner Form was mit deiner Identität als Mensch zu tun.
Ja.
So. Und dass Leute intuitiv sagen, das kann man nicht einfach kaputt machen. Mhm. Das ist nicht recht. Ihr könnt nicht einfach die Dinge, die uns sagen, wer wir sind, sozusagen, weil sie es historisch tun, weil sie es inhaltlich in irgendeiner Form zur gewachsenen Geschichte gehören, die könnt ihr nicht einfach kaputt machen.
Ja.
Das darf nicht sein, sozusagen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass so ein Gefühl dahinter steckt, oder?
Ja, das finde ich wirklich eine total spannende Beobachtung. Ich muss gerade daran denken, dass ich manchmal, ich mache ja auch Kunstwerke, ne? Und ehrlich gesagt, für mich sind das halt einfach Gegenstände, die sind jetzt da, die gefallen mir auch, ich habe da einen gewissen emotionalen Bezug dazu, aber für mich sind das eben Gegenstände und die stelle ich dann in meinem Zimmer halt auch mal dahin oder mal dahin, tue die in den Schrank, hole sie wieder raus, so, ne, lehne die irgendwo gegen. Und wenn dann aber andere Leute meine Kunstwerke in die Hand nehmen, dann mache ich das ganz anders. Also da trauen die sich die kaum anzufassen und dann und dann tragen die dir so wie so ein rohes Ei durch die Gegend und so, ne? Ja. Und dann so, ja, stell doch dahin da. Ja, Moment, ganz kurz. Und also es gibt eine gewisse...
Wie ein Kind, ne?
Ja, ja, ein bisschen wie so ein Kind. Ist ja auch schön. Ich freue mich dann als Künstler irgendwie ein bisschen.
Na klar.
Aber ein bisschen unangenehm ist es mir auch, weil ich denke, ach du Scheiße, wie ich mit dem Ding umgehe. Irgendwie haben wir ja auch so eine Ehrfurcht vor Kunstwerken eingepflanzt. So, ne? Wir begreifen Kunstwerke als eben was Besonderes, womit man eben mit großem Bedacht umgehen muss. Und ja, die letzte Generation, die verstößt damit total gegen ein Tabu eigentlich.
Ja, genau. Und zwar, weil sie sagen, also jetzt mal übertragen gesagt, wie könnt ihr euch über Tomatensauce auf einem Bild aufregen,
ja,
aber euch stört es nicht, dass das Kunstwerk des Lebens quasi an den Rand seiner Existenz gebracht wird.
Ja, und damit haben sie doch vollkommen recht.
Ja, damit haben sie eigentlich recht.
Also ich meine, wenn man die Verhältnismäßigkeit sich mal ansieht und wenn man einfach mal glaubt, was die Wissenschaft sagt, dass wir wahrscheinlich bald im Arsch sind, wenn wir es nicht endlich schaffen, unseren Lebenswandel umzustellen. Wenn man sich die Verhältnismäßigkeit vor Augen hält, muss man doch eigentlich sagen, ja, die haben vollkommen recht. Was ist denn im Angesicht von den Umweltkatastrophen, die auf uns zukommen, so ein scheiß Van Gogh? Also, ja,
genau.
Da kostet halt ein paar Millionen, aber meine Güte, wir haben demnächst Schaden in hunderte Milliarden Höhe und nicht nur das, Menschenleben, Tierleben, Zivilisationen, unbewohnbare Flecken auf der Erde. Also ich meine, what the fuck, ey? Dann,
ja.
Also das kann ich schon nachvollziehen inhaltlich, muss ich sagen.
Ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, so argumentieren ja auch manche Leute, ne, dass sie sagen, weil ja immer gesagt wird, oh, ihr schadet eurem Anliegen, weil die Leute regen sich mehr über euch auf als über den Klimawandel.
Mhm.
So. Also ihr erreicht mit eurem Protest sozusagen, dass die Leute eure Aktionen scheiße finden und gar nicht das, was ihr wollt, nämlich dass sie den Klimawandel scheiße finden.
Ja.
So.
Ja.
Und andere Leute sagen dazu dann eben, naja, aber Moment mal, durch diese Aktion sitzen wir nun hier und diskutieren über das Thema, machen einen ganzen Podcast und setzen uns dann ja auch mit der inhaltlichen Aussage auseinander. Mhm. Also sprich, selbst wenn du, also die Aufmerksamkeit, die das generiert, mag für die letzte Generation nicht gut sein, aber für, also im Sinne von Prestige und Ansehen und dass alle sie jetzt mögen,
ja,
aber im Sinne ihres Anliegens schafft das auf Aufmerksamkeit, ja, auf jeden Fall. Also,
ja, und das ist denen ja auch vollkommen klar. Das habe ich irgendwo jetzt auch gelesen im Vorfeld, jetzt in Vorbereitung auf unseren Talk. Irgendwer hat gesagt, ja, wir wollen gar nicht von euch gemocht werden, wir wollen von euch gehört werden.
Genau. Eigentlich geile Aussage.
Ist schon geil, finde ich auch. Ja. Ja. Habe ich Respekt vor. Klar, es wird komisch, wenn diese beiden Typen, du hast es das Video vorgespielt, also den Ton, also ich habe auch die Bilder vor Augen, wenn diese beiden hageren jungen Männer, der eine wird weggetragen und ruft seine Botschaft, der andere kann nicht weggetragen werden, weil der klebt am Rahmen.
Genau.
Fest, kann deshalb weiter predigen, ne? weil die erst den Klebelöser holen müssen. So lange predigt er noch ein bisschen.
Genau.
Es wirkt auch ein bisschen komisch. Ja, es hat was,
ja, und grotesk natürlich
grotesk,
auch.
Ja.
Also es wirkt ja schon auch so, wie wenn du auf dem auf der Zeil irgendwie so ein Typ steht mit so einem Schild, das Ende ist nah. So,
ja, es, ne? Es ist gar nicht heroisch, weißt du?
Nee.
Es hat nichts Heroisches.
Ja, du bist auch dann immer ein bisschen peinlich berührt und guckst irgendwie weg und denkst, du armer Kerl, und glaubst du das so wirklich? Oh, und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst und so. Und so ähnlich wirkt das ja auch ein bisschen.
Schon.
Natürlich, aber die sind natürlich noch einen Schritt weiter. Die sind noch aufdringlicher, als wenn da einfach nur jemand mit einem Schild steht. So. Sondern sie verschaffen sich die Aufmerksamkeit. Und zumindest, also mir nötigt das ein Stück Respekt ab, weil ich irgendwie denke, naja, die Leute gucken die jetzt natürlich, und das merkst du ja auch in dem Video, so leise hört man das im Hintergrund, hörst du so empörendes Gemurmel sozusagen. Also merkst du, die Zuschauer finden das jetzt gar nicht geil.
Ja.
Ja. Und die setzen sich dem aber aus, weil sie sagen, dieses Thema ist uns so wichtig, das muss gehört werden. Wie du sagst, wir wollen nicht gemocht werden, wir wollen gehört werden.
Ich finde ja, sie tun damit auch das, was gute Kunst eigentlich machen sollte. Ne?
Ja, genau.
Also wenn immer alle nur Kunst geil finden, dann kann mit der Kunst meiner Ansicht nach irgendwas nicht richtig sein.
Genau, irgendwas ist dann falsch.
Es muss schon, und wenn sich irgendwelche, na gut, ich bin ja auch ein Museumsbesucher, wahrscheinlich bin ich auch schon ein Spießer, aber wenn so ein Museumsbesucher-Spießer, wenn die sich über irgendwas aufregen, musst du irgendwas richtig gemacht haben, finde ich. Aber ich frage mich gerade, was denken jetzt wohl, wir haben bestimmt ein paar HörerInnen, die vollkommen nicht unserer Meinung sind. Die,
ja, bestimmt.
Die hoffen, dass wir die jetzt ein bisschen bashen und sind vielleicht gerade schon ein bisschen empört, weil wir eigentlich sehr positiv über diese jungen Leute reden. Hm. Was könnten die denn jetzt einwenden? Also,
naja, haben wir die Einwände nicht schon auch gesagt und ein Stück weit aufgearbeitet? Also, oder ich weiß nicht, ob wir sie aufgearbeitet haben, aber zumindest erwähnt. Also zumindest mir fallen nicht noch viel mehr Sachen ein, als dass es ja nicht genug mit der eigentlichen Aussage zu tun hat, dass es ein bisschen wie Randale wirkt und man sich fragt, muss das denn sein? Mhm. Kann man nicht irgendwie brav einen Vortrag irgendwo halten, den man dann veröffentlicht, um seinem Protest Ausdruck zu verleihen oder sich mit Leuten eben auf irgendeinem Dorfplatz treffen und dort Schilder hochhalten, so wie das alle machen?
Genau, und all das hat ja eben auch nicht funktioniert, das sagen sie ja auch. Ja. Wir haben genau, Petitionen versucht, wir haben Demonstrationen versucht, Aufrufe aller Art. Ihr wollt uns einfach nicht zuhören, das sagen sie halt, ne?
Ja, genau.
Diese Empörung, ich finde die, was ich für mich als Künstler eigentlich ganz schön finde an der ganzen Sache ist, dass Kunstwerke ja offensichtlich doch sehr hoch im Kurs stehen. Die Künstler zählen zwar im großen Teil zum Prekariat der deutschen Gesellschaft, weil sie von ihrer Kunstnummer einfach nicht leben können, ne? Und eigentlich auch niemand zwar auf die Dienste der Künstler und Künstlerinnen gerne verzichten möchte, ihnen dafür aber lieber auch möglichst kein Geld bezahlen möchte, am allerliebsten.
Genau.
Also das ist ein bisschen so ein Widerspruch. Auf der einen Seite sagen wir, Kunstwerke definieren uns. Kunstwerke machen unsere Kultur aus. Sie zeigen uns, wer wir sind, wo wir herkommen. Sie stehen für die Werte, die wir leben in unserem Leben und so weiter und so fort. Die Leute, die diese Sachen herstellen, werden nicht so gut behandelt wie die Kunstwerke, habe ich das Gefühl. Irgendwie, oder?
Ja, es kommt darauf an, welchen Namen sie haben. Aber also gibt ja schon einige, die davon durchaus auch gut leben können.
Ja, so die 1% aller.
Ja, genau. Also es ist halt natürlich wie in den meisten Branchen. Du hast immer ein paar, bei denen läuft super und viele, die sich mühen und ihre Ohren abschneiden.
Ja, genau. Und dann posthum, dann genau. So berühmt werden, dass man gerne eine Tomatensuppe auf sie draufwerfen möchte.
Genau.
Das ist ja auch irre. Ja, weißt du was? Das finde ich eigentlich ganz interessant, diese Person Van Gogh. Also ein Künstler, der vor sich hin werkelt, der dem gesagt wird, du kannst überhaupt nicht malen, der von dessen Bildern viele auch eher ein bisschen peinlich berührt sind. Und der dann irgendwann relativ jung stirbt an einer Schussverletzung, von der irgendwie nicht ganz klar ist, ob er die sich selbst beigefügt hat oder ob er vielleicht sogar erschossen worden ist und nicht sagen wollte, von wem. Der und dann auf einmal, wenn er endlich tot ist, entdeckt die Welt, dass diese Bilder sie ausmachen und definieren, weißt du?
Ja, das ist
und dass
irre,
man
oder?
Die jetzt, ja, dass man die jetzt als heilige Artefakte verehren muss. Diese Bilder, vor die man Glasscheiben macht, damit da bloß, und da gibt es sogar dann noch so einen Alarm, dass man da nicht nah genug rangehen darf, weil es könnte ja sein, dass da irgendein Schaden dran entsteht. Und genau. Weil das ist doch vollkommen absurd. Die ganze Kunstschose ist doch vollkommen absurd eigentlich.
Ja, ist es vollkommen absurd? Also den Mechanismus, den du gerade beschreibst, der ist natürlich absurd, dass jemand, den niemand zuguckt, irgendwie dann im Posthum zum Star wird und plötzlich alle dahin gucken und sagen, dem Werk darf nichts passieren.
Ja.
Also das schon, aber dass man, also Aber allgemein gedacht, also auf der Metaebene zum Thema Kunstwerk, so absurd finde ich den Gedanken nicht, dass man sagt, das definiert mich auch. Mhm. Das hat was mit meiner Geschichte zu tun. Wenn es jetzt nicht Van Gogh ist, dann vielleicht jemand anderes. Mhm. Also ne, die, aber dass man sagt, Kunst gehört mit zu dem, was unsere Kultur ausmacht. Mhm. Also so, aber. Mhm. Auf der allgemeinen Ebene finde ich es nicht absurd. Jetzt an so einem konkreten Beispiel hat das was Absurdes, da hast du recht. Weißt du, was ich meine?
Also ich weiß genau, was du meinst. Ich bin gerade mit den Gedanken schon weiter. Ich habe gerade all die Hilferufe im Ohr, die Künstler während der Pandemie von sich gegeben haben. Leute, wisst ihr noch? Wisst ihr noch, wie es uns gibt's doch? Und ihr wisst doch auch, dass Kultur echt wichtig ist. Und warum
ohne
vergesst
Kunst
ihr?
Wird es leise.
Ja, genau. Ich kann mich da gut dran erinnern. Ja. Das, es ist komisch. Also es ist halt, wie auch schon Jesus gesagt hat, Propheten, also sinngemäß, Propheten werden erst verehrt, wenn sie tot sind.
Ne? Ja,
genau. Also sowas in der Art hat er ja, glaube ich, gesagt.
Ja, genau.
Es ist doch ein wiederkehrendes Thema, also die,
ja, ich meine, gut, das ist ein bisschen der Lauf der Dinge, weil Künstler ja auch ihrer Zeit immer einen Schritt voraus sind, hoffentlich. Hm. Also, ne, sprich, in ihrer eigenen Zeit denken die Leute, was ist das für ein Quatsch? So, oder gar, dass es entartet oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Mhm. Und dann irgendwann rückt die Welt nach. Und man sagt, nee, entartet gar nicht, das ist ja wunderschön. Das ist ja, oh Mann, ich sehe mich in diesem Kunstwerk, ich spüre mich und so. Also, und der Künstler war halt einfach 200 Jahre früher an der Stelle, sozusagen.
Okay,
also,
gut, so gesehen, okay, ja.
Verstehe also schon. So zumindest macht es für mich irgendwie Sinn, dass das manchmal zu Lebzeiten einfach noch nicht aufgenommen werden kann, weil der Großteil der Gesellschaft noch nicht an dem Punkt ist, wo man das gut finden kann. Das hast du übrigens auch bei Comedy. Also bei Comedy hast du, keine Ahnung, ich weiß, der Harpe Kerkeling schreibt das in seinem Jakobsweg-Buch, da erzählt er ja so ein bisschen auch seine Lebensgeschichte, so ein kleines bisschen, bis er dann zu seiner Pilgerreise kommt. Und da erzählt er, dass er irgendwann sich mit Otto Walkes unterhalten hätte, weil die Leute ihn am Anfang überhaupt nicht verstanden haben, den Happe, mit dem, was er macht. Aha. Und der Otto Walkes sagte zu ihm, mach dir keine Sorgen, du bist einfach 10 Jahre zu früh.
Ha.
Und so war es ja noch.
Ja.
Also als junger Mann haben die alle gesagt, das ist doch nicht lustig. Und ein paar Jahre später haben sich kaputt gelacht.
Ja, ja.
So, also da ist schon was dran irgendwie.
Okay, ja.
Na gut, aber jetzt sind wir ein kleines bisschen.
Ja, kann sein, weil ich nicht umhin konnte, doch den Appell an alle zu richten, sich vielleicht genauso engagiert, um die lebenden Künstlerinnen und Künstler zu kümmern, wie um die Toten. Das wäre doch schon mal ein Fortschritt. Aber was jetzt die sich anbahnende Katastrophe angeht, die uns allen bevorsteht, was machen wir denn mit dem Protest dieser jungen Leute? Kann man das ernst nehmen? Würdest du das ernst nehmen? Führt das irgendwie für dich dazu, dass du dich änderst? Dass du dein Leben veränderst?
Ja, also dadurch, dass in den letzten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren das Thema Klimakrise immer mehr aufs Tablett kommt und immer häufiger verhandelt wird und immer dringlicher gesagt wird, das stimmt wirklich, da geht es mir tatsächlich so. Ich habe mein Autofahrverhalten tatsächlich geändert. Mhm. Also, dass ich jetzt versuche, also früher bin ich durchaus gerne auch mal 160 gefahren und so. Und ich versuche jetzt irgendwie, also in so Notsituationen halt 130 zu fahren und ansonsten 120, 110, 100, so in der Ecke. Mhm. So, das ist eine Kleinigkeit. Oder jetzt hier, gut, unser Heizverhalten, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir alle erwarten, dass es echt teuer wird.
Ja.
So.
Hm.
Aber das hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt, und wie wahrscheinlich viele von unseren HörerInnen das auch machen, dass sie eben die Heizung erst relativ spät angemacht haben. Ja. Und dass man die Heizung kleiner stellt. Oder wie du es vorhin gesagt hast, hier bei dir im Studio, du sie ganz ausstellst und so. Hm. Also ich würde schon sagen, dass die generelle intensive und auch lautstarke Beschäftigung mit dem Thema, was mit mir gemacht hat und macht. Ja. Und dazu gehört natürlich auch der Chor der letzten Generation, finde ich. Also die sorgen dafür, dass du, dass das Thema immer wieder in die Schlagzeile kommt.
Ja, das stimmt.
Ja. So, ob die, ich meine, wir Privatleute werden das Klima nicht retten können. Also wichtig ist, dass da natürlich auch was auf einer politischen und einer wirtschaftlichen Ebene passiert. Ja. So, aber zumindest, es passieren ja Dinge. Mhm. Also Nachhaltigkeit steht höher im Kurs als, ist uns doch egal. Drück aufs Gas, Baby.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Also ich würde schon sagen, dass das was bewirkt. Ob es reicht?
Ja, das ist die Frage.
Schauen wir mal.
Ja. Wir haben unser Konsumverhalten und so auch verändert. Also
ja?
Ich bin heute zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Ich könnte, wenn ich wollte, von zu Hause hier zu meinem Studio mit dem Auto in 10 Minuten da sein.
Ja.
Mit dem Bus brauche ich 50. Aber, also, schuld ist natürlich irgendwie auch meine Frau, ne, weil die predigt auch. Und dann, man kann.
Bei mir übrigens auch.
Ja, man kann aber sein Verhalten natürlich irgendwie ändern. Man kann dann eben sagen, ja, okay, dann habe ich jetzt Zeit, keine Ahnung, nachzudenken oder so.
Was lesen,
ja, mir die Leute angucken. Genau, oder unsere Ernährung hat sich geändert. Ja, eigentlich ganz schön viele Dinge haben sich bei uns mittlerweile. Oder so peu à peu, ne? So schrittweise.
Ja, genau.
So in kleinen Schritten. Hey, genau. Das braucht man eigentlich ja auch gar nicht so dringend. Und ach, naja, kann man da nicht auch drauf verzichten? Wieso eigentlich nicht, ne? Irgendwie geht's. Es ist so ein Schalter, der sich im Kopf umlegen muss, finde ich.
Ja.
Wenn solche Prophetinnen und Propheten dazu beitragen, ist ja auch cool.
Ja, genau. Was mich aber noch interessieren würde, wäre, ich meine, eine Kritik, die man ja anbringen könnte, wäre, wenn jetzt jeder mit seinem Thema, keine Ahnung, ständig irgendwo sich festklebt oder irgendwie irgendwelche Soßen gegen Bilder schmeißt oder und es dann eben tatsächlich so eine Inflation von Randale gibt oder Krawallprotest, nennen wir es so, Krawallprotest. Mhm. Dass Leute sagen, ja, wo kommen wir denn dann hin? Und den Gedanken verstehe ich schon, ne, dass ich irgendwie denke jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, wenn die Querdenker Öl auf Bilder, da denke ich irgendwie, ja gut, was wird euer Thema sein, Corona-Protest oder was? Dann finde ich das irgendwie doof, bei der Klimakrise, weil ich irgendwie denke, das ist ein wirklich wichtiges Thema, finde ich es nicht so schlimm.
Mhm, ja.
Aber denen geht es andersrum ja genauso.
Ja, das stimmt,
Und dann ist natürlich die Frage, ist es muss das in der Gesellschaft nicht trotzdem in einer gewissen Bahn bleiben, dass das nicht überhand nimmt, dass sich nicht die Leute irgendwann übertrumpfen müssen in ihrem Krawall, um die Lautesten zu sein, sozusagen.
Mhm.
Und deswegen würde ich auch eben sagen, naja, solange nichts zu Schaden kommt, finde ich das als Protestform noch okay.
Mhm.
Wenn dann Dinge tatsächlich zu Schaden kommen, dann finde ich es nicht mehr so geil.
Das sagt ja auch die Museumsdirektorin aus Dresden, der Name ich vergessen habe, Monika, ich weiß es nicht mehr. Sie hat einfach Angst vor dem, was dann auch kommt. Sie hat Angst vor Nachahmern, vor noch mehr Leuten, die auf die Kunstwerke losgehen. So. Und klar, irgendwie stimmt es ja auch, man kann auch nicht sagen, scheiß auf die Kunstwerke, die Welt geht unter. Bis die Welt untergegangen ist, wäre es schon gut, die Zivilisation noch ein bisschen beieinander zu halten. So.
Genau.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen dieser religiöse Zelotismus, dieser Habitus von was hört ihr euch Musik an? Die Welt geht gleich unter. Irgendwie muss man dann auch mal sagen, also Freunde, jetzt es ist die Zeit zu protestieren und es ist die Zeit, apokalyptische Reden zu halten und es ist die Zeit, Musik zu hören.
Also es ist die Zeit, einen Apfelbaum zu pflanzen.
Genau. Ja. Man kann sich als Gesellschaft, finde ich, jetzt auch nicht komplett diktieren lassen, dass man keine Freude mehr an Kunst haben sollen, dürfte
ich
oder so,
könnte weil mir auch
das
vorstellen,
Ende der Welt vor der Tür steht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Aktivisten der letzten Generation, nachdem man sie dann endlich vom Bilderrahmen wieder abgelöst hat, dass die dann schon irgendwann nach Hause gehen, sich so einen schönen Tofu-Burger braten und sich dann ein bisschen Musik anhören. Das kann ich mir vorstellen.
Das kann ich
mir einfach, um auch wieder runterzukommen von dieser Aktion.
Genau.
Und ich würde es Ihnen auch raten, ehrlich gesagt. Ja. Weil das ist auf Dauer auch gar nicht gesund, immer in so einem hohen Erregungslevel zu sein. Ja.
Genau. Hm. Genau. Also irgendwie, genau, das wäre schon traurig, wenn man nur noch Apokalypse macht. Also.
Das stimmt. Ja. Oh, das war ein schönes Schlusswort von dir, was du gerade gesagt hast. Es wäre traurig, wenn man immer nur noch einen auf Apokalypse macht. Ja. Oder? Ich meine, mehr fällt jetzt dem Thema ehrlich gesagt nicht ein.
Ja. Ja, ja, Goofy, ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich zu dir komme, irgendwie ein bisschen Kartoffelbrei mitbringen. Und dann gucke ich mal, was du machst, wenn ich deine Bilder damit beschmiere.
Ja, Hauptsache.
Und dann einen Vortrag halte.
Du kannst dich ja an meine Bilder festkleben, die hier.
Ja, genau. Ich klebe mich an deine Bilder fest. Ich nehme Eier mit. Ich mache alles, was der guten Sache dient.
Ja, kannst du alles machen. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du fährst mit dem Zug.
Ja, perfekt. Abgemacht. Solange ich mit dem Auto komme, da ist es tabu. Aber wenn ich dann irgendwann mal mit dem Zug komme, dann kannst du dich auf was, da kannst du Angst kriegen.
Genau, ja. Jay, solange die Welt noch nicht untergegangen ist, was sagen wir dem Tod?
Ja, nicht heute. Was denn sonst?
Right.
Und damit verabschieden wir uns.
Mach's gut.
Wir hoffen, das war anregend. Schreibt uns, was ihr denkt, wie ihr die Sache seht. Ich nehme mal an, es gibt bestimmt Leute unter euch, die sagen, wir sind voll bekloppt und andere finden das vielleicht auch nachvollziehbar. Schreibt einfach euch von der Seele, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt. Wir freuen uns immer über Kommentare und so. Also,
so ist es.
Und dann. Und tschüss.
Und tschüss. Macht es gut.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.